ARD Sounds.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Weißt du, was ich will?
Du willst der größte Star der Welt sein.
Wir müssen aus Michaels Erfolg Kapital schlagen. Weil die Jackson-Familie die Marke ist, das ist unsere Coca-Cola. Und wir müssen anfangen zu verkaufen. Ich plane eine internationale Tour. Das hier ist erst der Anfang.
Ich muss nachdenken.
Michael, die Filmbiografie ist jetzt also da. Ein weiteres Musiker-Biopic, nicht über irgendjemanden, sondern über den King of Pop, den wohl größten Star seiner Zeit. Über diesen Film ist schon viel gestritten worden. Wir wollen natürlich auch darüber reden. Wir haben eine weitere irgendwie wahre Geschichte oder halbwahre Geschichte, wenn auch in verwandelter Form. Das ist nämlich der Film Die reichste Frau der Welt. Und da geht es um die L'Oréal-Erbin. Heißt anders in dem Film, ist auch nicht völlig identisch, wird gespielt von der großen Isabelle Huppert. Also das sind erstmal so die großen Filme im Kino. Und dann haben wir viele sehr ungewöhnliche Projekte, über die wir hier sprechen können. Größtenteils mit den Regisseuren und Regisseurinnen, zum Beispiel Babystar. Da geht es um ein Leben im Livestream. Mehr dazu im Verlauf dieser 2 Stunden Kino im Radio. Und damit herzlich willkommen allerseits. Jetzt bei mir Anna Wollner, die ich erstmal herzlich grüße.
Hallo, lieber Knut.
Und mit der ich reden will über das Biopic Michael, das ja mit großer Spannung erwartet worden ist, weltweit jetzt angelaufen, Anna. Und als Michael Jackson so seine ganz große Zeit hatte, ich sag das auch, bin bekennender Fan seiner Musik, war natürlich die Musik meiner Jugend mitreißend, funky und auch enorm innovativ. Also er hat ganz neue Wege beschritten, auch was dann die Videoproduktion betrifft und. Du warst zu der Zeit noch gar nicht so richtig geboren oder jedenfalls in einem Alter, wo
ich war ein bisschen geboren.
Die Schlumpfparade wahrscheinlich rauf und runter gehört. Hast. Also das ist für dich auch ein historischer Film natürlich, diese Geschichte von
Historien-Epos.
Michael Jackson.
Kostümfilm.
Und um das gleich zu sagen, also dieser Film über Michael Jackson packt mich in einzelnen Momenten immer dann, wenn Musik rekonstruiert wird. Also die frühe Motown-Zeit, wenn Gladys Knight ihn dann ansagt zum Beispiel. Oder dann eben auch die Zeit bei MTV, als er dann eben mit Thriller einen völlig neuen Stil kreiert hat, des Videos. Das sind Momente, da habe ich das Gefühl, da bin ich richtig in dem Film drin. Wie ging es dir da?
Ja, ich finde es Wahnsinn, dass wir wieder mal einen Film haben, also erstmal einen, bei dem wir uns einig sind und uns nicht die Köpfe gegeneinander schlagen, weil wir komplett konträrer Auffassung sind und wie Kritik und Publikum auseinandergeht. Ja. Die Weltpremiere war ja in Berlin mit so einer ganz krassen Sperrfrist. Jetzt, also ich wurde schon beschimpft im Netz, weil ich dem Film eben nicht 5 von 5 möglichen Punkten gegeben habe und das aus Gründen. Ich hatte auch das Gefühl, es gab Momente, die ich wirklich gefeiert habe, nämlich immer dann, wenn es um die Musik ging. Ja. Aber diese Lebensgeschichte, die ja nicht nur glatt gebügelt und reingewaschen ist, sondern so durchrauscht und dann natürlich am entscheidenden Punkt aufhört. Der Film endet 1988. Die ganzen Missbrauchsvorwürfe kamen danach, das ist mir alles klar, aber einen Film über Michael Jackson zu machen, wobei man auch sagen muss, sie haben das ja alles gedreht, sie durften das da nicht verwenden, mussten für mehrere Millionen Dollar nachdrehen. Dann aber so einen Film zu machen, der total uninspiriert ist, der geradlinig und langweilig ist, das finde ich fast schon wirklich eine Beleidigung.
Lass uns erstmal bei der Machart wirklich bleiben. Also es ist eine Nummerndramaturgie. Es geht los, klar, mit dem kleinen Jungen, der schreckliche Vater, das weiß man ja auch alles, das ist alles auch so gewesen, also der ihn zum Erfolg quasi prügelt. Und dann wird das ja so eine heilige Legende. Ich finde, das hat genau die Station, also Berufung. Du bist einzigartig, wird ihm immer wieder gesagt. Dann weist er das zurück, will das auch erstmal gar nicht so sehr, auch das gehört so zum absoluten Mythos eines Heiligen und dann irgendwann ist es dann die Apotheose, die totale Verklärung. Und das hat mich so gestört an diesem Film. Also er ist immer auf der Seite des Lichts, der Vater ist immer auf der Seite des Bösen. Also alles Böse, das im Leben von Michael Jackson passiert ist, wird abgespalten und dem Vater ausschließlich zugeschrieben.
Und es ist in fast allen Musiker-Biopics, die wir in den letzten Jahren hatten, es war immer der prügelnde Vater, der dafür gesorgt hat, dass aus dem geprügelten Kind ein Superstar hervorging. Das ist Ich frage mich mittlerweile, ob man nur guter Musiker werden kann, wenn man vom Vater geschlagen wurde. Das hat mich irgendwie gestört, wobei ich auch sagen muss, dass Coleman Domingo das schon gut gespielt hat. Aber diese komplette Einseitigkeit und dann auch immer wieder so Momente in dem Film, wo man sich, also wo Antoine Foucault, der Regisseur, sich irgendwie nicht so richtig entscheiden wollte, deute ich hier jetzt schon noch was anderes an. Zum Beispiel die ganzen Szenen im Krankenhaus, im Kinderkrankenhaus, wo er bei wirklich schwer verletzten, schwer erkrankten Kindern auf der Bettkante sitzt. Oder ist das einfach die ganzen Tiere, also den Affen, den Schimpansen, den er hat, glaube ich, ein Lama, die Schlange in seinem Zimmer, dann diese Einkaufstouren durch den Spielwarenladen. Das waren für mich alles so Fremdscham-Momente, die zwar versucht haben, dieses ich hake eine Station nach der anderen ab, aufzubrechen, die aber total verpufft sind.
Also mir ging es sogar noch ein bisschen drastischer, glaube ich, wenn man das irgendwann mal erzählen wollte und es das heißt ja irgendwie am Schluss, die Story geht weiter. Also nehmen wir mal an, die Missbrauchsvorwürfe würden kommen und die Prozesse, dann müsste ja trotzdem das irgendwie schon angelegt sein in der Vorgeschichte. Und deshalb sehe ich solche Szenen wie im Krankenhaus oder im Spielzeugladen mit großem Unbehagen. Das ist nämlich dann auch verlogen. Das ist dann in dem Augenblick, wenn nichts irgendwie da weiter mit erzählt wird, eine richtige verlogene Geschichte.
Der Film ist für mich ein totaler Fanpleaser, weil die Fans, die rennen ja wirklich gerade rein, die sind total begeistert, sagen ja auch alle, 88, das kam alles danach. Das ist ja so das Totschlagargument, dass der Film filmisch schlecht ist. Ja. Das ist ja irgendwie, wird uns ja auch abgesprochen zu bewerten mittlerweile. Also ich frage mich, was soll das für ein zweiter Teil werden, wenn der erste so war? Also das muss ja dann ein komplett neuer Film sein. Den einzigen Lichtblick, den ich wirklich hatte, das man nicht unerwähnt lassen sollte, ist der Hauptdarsteller, ja, Jafar Jackson, der Neffe von Michael Jackson. Und da hatte ich wirklich teilweise das Gefühl, das ist der echte King of Pop, der da steht. Aber gerade halt auch nur in den Musikszenen. Und bei allem anderen ist es wirklich so, die Konservierung eines Superstars, eine Legendenbildung ohne Legende.
Und Anna, haben wir schon so schreckliche Dialoge gehört. Ich meine, wir sind leid gewohnt. Aber dieses Gerede, das ist ja wie vor so einer KI. Du musst deinen Weg gehen, aber vergiss die Familie nicht. Ja, ich will meine Freiheit. Und also es werden Dinge gesprochen, das fasst man überhaupt nicht. Das wäre in jeder platten Vorabend-Fernsehserie wäre das durchgefallen.
Ich glaube, vielleicht wollten die einfach so einen Michael Jackson-Film-Spruchkalender 2027 machen. Dafür würde es reichen.
Anna, ich danke dir. Wir sprachen also über das Biopic Michael. Ich habe meine großen Zweifel, Anna, ob wir hier jemals über den zweiten Teil reden werden, ob es den niemals geben wird. Man sieht aber eben hier auch, was passiert, wenn die Familie, wenn die Angehörigen einen solchen Einfluss haben. Also das ist ja ganz klar. Es ist ihr Film. Danke dir, Anna.
Sehr gerne.
Warten wir mal aufs nächste Musiker, Musikerin, Biopic.
Sie sind die reichste Frau der Welt. Wo hört die Macht des Geldes auf? Da, wo die Lebensfreude beginnt.
Ich möchte auf dem Foto genau die Frau offenbaren, die Sie sind.
Wer ist dieser Fotograf? Er hat einen furchtbaren Ruf, soweit ich weiß.
Wissen Sie, warum Sie auf meinen Fotografien so schön sind? Weil ich die Menschen nicht nur fotografiere, sondern sie entführe.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Wie lebt es sich, wenn man so reich ist, dass man Milliarden hat, vielleicht gar keinen genauen Überblick mehr hat über diesen Reichtum? Und wenn da so ein paar Millionen verschenkt werden, ist es im Prinzip auch egal. Das ist eine rein theoretische Frage. Liebe Anke Lewicke, dich erstmal herzlich grüße. Hallo, hallo.
Hallo, lieber Knut Elstermann.
Die meisten Menschen werden sich diese Fragen nicht stellen müssen. Aber immerhin in diesem Film Die reichste Frau der Welt aus Frankreich, eine Tragikomödie, wird sie aufgeworfen. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Figur, die Isabelle Huppert hier so großartig spielt, irgendwie auch so wie Michael übrigens, ja, eine reale Grundlage hat. Es ist eine Frau, die tatsächlich im sagenhaften Reichtum lebte.
Ja, es ist die L'Oréal-Erbin Liliane Bettencourt, die diese Geschichte erlebt hat. Und diese Geschichte hat mich ja auch ein bisschen an Theorema von Pasolini erinnert, Knut. Also wir lernen diese superreiche Frau kennen. Und wie Isabelle Huppert diese Rolle anlegt, also sie ist eigentlich die Verkörperung des Selbstbewusstseins, Geld zu haben, im Luxus zu leben, das ist alles ihre natürliche Umgebung. Also sie ist so groß geworden, sie ist in diese Klasse hineingeboren. Und sie gibt immer den Ton an, egal jetzt, ob sie am Konferenztisch ihres Imperiums sitzt oder an der tollen großen Tafel zu Hause bei der Familie. Und dann gibt sie eines Tages doch so ein Interview und routiniert kommen alle Fragen und dann kommt es zum Fotoshooting. Und dieses Fotoshooting läuft auf einmal anders, weil der Fotograf, der ziemlich exaltiert ist, Pierre Alain, ihr sagt, ziehen Sie jetzt mal eine andere Hose an. Die Hose ist schick, aber ein bisschen altmodisch. Und diesen Mann, dieser Mann, der wird irgendwas in ihr auslösen, dass sie mehr aus sich rauskommt und alles. Und der wird auch der Eindringling in der Familie, weil er lässt sich das alles gut bezahlen. Und die Tochter von Isabelle Huppert wird dann ziemlich eifersüchtig und will ihre Mutter entmündigen. Das ist jetzt erstmal nur der Grundriss der Geschichte.
Also das geht nachher, glaube ich, so um 120 Millionen Euro, die sie da einfach mal so verschenkt, immer Stück für Stück an Laurent Lafitte. Also der spielt diesen Fotografen, ich finde ihn auch ganz herrlich, eine schillernde Figur. Er ist schwul, also es ist keine erotische Verbindung zwischen den beiden, sondern es entsteht ein ungleiches Paar, Anke. Und das fand ich so schön an diesem Film. Es hätte ja auch eine komplette Klamotte werden können, auch eine Kriminalkomödie irgendwie von Thierry Clifat. Aber er nimmt ja dieses Verhältnis sehr ernst. Er nimmt sie zwar aus, dieser Fotograf, wie eine Weihnachtsgans, aber auf der anderen Seite schenkt er ihr auch was.
Ja, ja, diese Figur Marianne hat was davon. Mhm. Also, weil wirklich Bewegung in ihr Leben kommt. Und Isabelle Huppert würde es ja auch innerhalb einer Komödie nie zulassen, dass ihre Figur vorgeführt wird, vom Drehbuch oder durch Regieanweisungen. Also sie gibt dieser Figur durchaus ein Eigenleben und man folgt ihr ja auch. Man versteht sie ja auch. Man ist sogar vielleicht ein bisschen auf ihrer Seite, auch wenn sie natürlich wieder die typischen Huppertschen, also Isabelle Huppert, diese Schnippigkeiten hat, aber irgendwas rührt einen an dieser Frau. Und wenn man jetzt so Sachen liest oder dass sie vorher einsam war und jetzt eben, ja, anfängt zu leben, das stimmt alles nicht. Das sind andere Bewegungen, die stattfinden in diesem Film. Und ich kann die gar nicht genau beschreiben, aber Isabelle Huppert macht das total fein und präzise.
Also ich finde, genau, sie verrät ihre Figur nicht, wie man immer so schön sagt, sondern sie zeigt auch eine zerbrechliche Frau, eine lebensfremde Frau. Ist irgendwie auch klar, wenn man so aufwächst, hat man vielleicht nicht so unbedingt den Blick für die Realitäten, aber dass sie so verletzlich ist und so zerbrechlich ist und da auch Wärme plötzlich findet und eine Anerkennung, das glaubt man dieser Frau eben. Und das ist das Schöne an diesem Film, finde ich.
Ja, und der Mann, also ihr Ehemann weiß das ja auch. Ihr Ehemann sagt, oh, Pierre Alain gibt dir etwas, was wir ihr nicht geben können. Also er ist da auch voller Respekt. Und wie Pierre Alain in diese Familie eindringt, das ist doch auch schon ziemlich subversiv, wenn er da immer mit seinem Motorroller vorgefahren kommt, wenn er dann im Garten pinkelt, wenn er seinen Freund mitbringt und so. Also der hat auch was ziemlich Subversives und stellt dadurch eigentlich auch diese ganze Klassengesellschaft ein bisschen in Frage oder hebelt sie auf. Und was du eben schon beschrieben hast, das ist ja alles Peanuts, was sie für ihn ausgibt. Aber für uns ist es einfach unvorstellbar, was da für Geld fließt. Und da fängt dann ja auch ein Diskurs an über Vermögen, über Geld und so weiter. Also das hat der Film, diese Ebene hat er dann auch.
Also durchaus auch was sehr Satirisches, aber im Kern ist es eben eine anrührende Geschichte eines ungleichen Paares, aber es geht natürlich auch um großen Reichtum, es geht um dunkle Familiengeheimnisse, um Intrigen. Da übrigens erinnert mich der Film dann wiederum manchmal an Chabrol geradezu, also was so diese düstere Familie betrifft. Der Film ist also sehr komplex, aber im Kern steht eben die überragende, großartige Schauspielerin Isabelle Huppert und ebenbürtig Laurent Lafitte, nennen wir auch nochmal den Fotografen in diesem Film. Bedanke mich sehr herzlich, liebe Anke, und ja, man hätte so eine Probleme manchmal auch ganz gern, ne, die sie so hat.
Ja, mit den Millionen, aber es ist Milliarden. Einfach so toll, wie Isabelle Huppert's Figur am Anfang einen Portagschnitt hat und dann immer mehr ihre Haare lockig werden und rumschweben und sonst was. Das schaut man sich doch gerne an.
Das stimmt. Danke, Anke. Schönes Wochenende. Tschüss.
Ciao.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Ich freue mich jetzt sehr über den Besuch eines der wichtigsten und besten deutschen Dokumentarfilmregisseure, der schon viele Filme gemacht hat, auch schon oft hier war und unter anderem auch einen Klassiker geschaffen hat. Ich finde immer, wenn man so über Filme redet, die vom Kino erzählen, von Filmtheater als Lebensraum, als Zuhause, als Heimat, da muss Bellaria unbedingt laufen, unbedingt gezeigt werden. Das ist ein Kino in Wien, das du so schön beschrieben hast, auch mit den Menschen, die da immer hingegangen sind. Und ich weiß, das ist dann dicht gemacht worden, das Kino. Aber bevor wir jetzt über deinen neuen Film gleich reden, es gibt gute Nachrichten.
Das wurde vor wenigen Tagen, hat es seine Wiederauferstehung gefeiert und das freut mich wahnsinnig.
In Wien, das Kino gibt es wieder. Du konntest aber nicht hin, weil du hast den Filmstart deines neuen Films.
Ich bin gerade auf der Kinotour mit meinem eigenen Film in Deutschland.
Genau, aber wie schön.
Freut mich sehr, dass das Bellaria-Kino, dass es das wieder gibt.
Ja. Muss man unbedingt hingehen und der Film wird dann immer wieder auch mal laufen, denn der Dokumentarfilm lief auch zur Wiedereröffnung.
Ja, und es gibt, es lief zur Wiedereröffnung und es gibt wirklich auch viele Fans in Deutschland, die extra, die genau wissen, wenn ich nach Wien komme, dann muss muss ich ins Bellaria-Kino und schön, dass sie da jetzt auch wieder Filme sehen durften.
Das geht jetzt auch wieder. Vielleicht zeigen sie auch deinen neuen Film, denn dieses Leben lebst nur du, Ausrufezeichen. Und da erzählst du von Transmenschen. Jetzt könnte man sagen, Douglas, habe ich schon den einen oder anderen auch sehr eindrucksvollen Film gesehen über diese Menschen. Aber du bist einen ganz besonderen Weg gegangen, denn du bist nicht nach Berlin gegangen und hast dich da mit Menschen getroffen, sondern du bist einen ganz ungewöhnlichen Ort gegangen, wenn man so will, nämlich eine komplette Provinz. Was war das für eine Entscheidung?
Na, ich würde mal sagen, ich bin dahin gegangen, wo ich herkomme, sozusagen aus der Bodenseeregion, also genauer gesagt Oberschwaben, für die, die es nicht wissen, das ist zwischen Ulm und Bodensee. Ja.
Schöne Gegend, muss man sagen.
Ja, super, sehr, sehr Gegend, also eine Feriengegend. Mhm. Ich bin immer sehr gern dort, aber weil ich weiß, dass ich bald wieder in Berlin bin, nur so kann ich es dort aushalten. Ja, also ich habe dann in dieser Gegend gedreht, in der ich ja schon diverse Filme gemacht habe, unter anderem den Film Die Blutritter, der ist vielleicht noch in Erinnerung, wo es auch so um katholisches Brauchtum gab, gepaart mit schwulen Geistlichen, und das hat damals vor, ich glaube 20 Jahre ist es jetzt her, hat es ziemlich einen Aufruhr gehabt deswegen, ja, und die Zeiten haben sich geändert, was die Homosexualität angeht. Inzwischen gibt es dort auch schwule Oberbürgermeister, wie man so sagt. Das ist so eine Gegend, die mich nicht loslässt, und das ist so ein Menschenschlag, also wenn ich da aus dem Zug steige, denke ich immer, da müsste die Kamera schon längst mit dabei sein und laufen, weil das ist unergründlich, und was mich halt da so, glaube ich, fasziniert, ich war ja dort in der katholischen Klosterschule in jungen Jahren und hat mich sehr stark geprägt für mein Leben. Und ich finde diese Reibung so zwischen den verwurzelten Traditionen dort und dieser katholischen Sexualmoral und dem, was in Wirklichkeit dann wirklich gelebt wird, zum Teil eben auch versteckt gelebt werden muss, das reizt mich halt immer wieder, und das ist ein unerschöpfliches Thema für mich.
Und da sind wir gleich bei einem Grundthema dieses Films. Sehr, sehr nah kommst du ihnen, sehr zärtlich, finde ich, sehr einfühlsam. Einmal Elisabeth und einmal Gabriel. Und weil du gerade vom Glauben sprichst, also Elisabeth hat ja Riesenprobleme, auch das schreibst du ja auch, aber von ihrem Glauben lässt sie nicht. Also sie ist ein ganz gläubiger Mensch und leidet da zum Beispiel auch darunter, dass sie da auch so abgestoßen wird.
Ja, also das hat mich, ich bin mit dem Thema, also ich habe das ja nicht gesucht, und weil manche sagen, das ist so ein Modethema, hast du dir wieder was Modisches ausgesucht. Wie gesagt, durch meine Herkunft und durch meine Sozialisation ist das einfach ganz tief in mir verankert. Ja, und bei der Lisa ist es so, die hat mich am meisten interessiert, oder die hat mich über all die Zeit, wo du an der Finanzierung bist, oder so, habe ich gedacht, diese Geschichte muss erzählt werden, praktisch von einem Menschen, also von einem Mann damals, der Theologie studiert hatte und zum Diakon aufgestiegen ist in seiner Gemeinde und dann mit 50 sein Coming-out hatte als Frau, ja, und dann auch dann deswegen degradiert wurde. Also er konnte sein Amt nicht mehr ausüben, und das hat die Lisa natürlich doppelt unglücklich gemacht. Also neben ihrem Outing in diesem Dorf, wo sie plötzlich von einem Tag auf den anderen als Frau erschienen ist, musste eben diese Degradierung in der Kirche erleben. Ja. Und das fand ich einfach eine sehr spannende Geschichte.
Mhm. Aber eben auch eine sehr anrührende Geschichte. Ja. Drei Leute, die du beschreibst. Vielleicht kannst du die alle mal nennen.
Ja, also da ist Gabriel, Transmann. Dann Melina und ihre Partnerin Dunja, Transfrauen, ja, und Lisa, die Intersexuelle, also die mit zwei Geschlechtern auf die Welt kam, und man da bei der Geburt konnten die Eltern oder die Ärzte entscheiden, welches Geschlecht, und das war nicht das Geschlecht, das sie sich für ihr Leben gewünscht hat.
Mhm. So. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil alle, die du beschreibst, alle deine Hauptpersonen, sind bei allen Schwierigkeiten, die du beschreibst und die auch teilweise schrecklich sind, ganz, ganz bitter, trotzdem hatte ich das Gefühl, auch glücklich. Also sie haben endlich das, was sie wollten. Sie leben so, wie sie wollen, und das ist das Schöne an deinem Film, dass er so eine optimistische Botschaft hat und sagt, Leute, lebt euer Leben, das heißt der Film auch, dann habt ihr eure Erfüllung. Und das erzählen die sehr deutlich.
Naja, was natürlich in unserer Gesellschaft nicht so einfach ist, also schon gar nicht in so einer dörflichen Struktur, ne? Weil das Fremde und Unbekannte ist immer verdächtig, oder die Minderheiten erleben ja gerade in unserer heutigen Zeit massive Angriffe auch und werden zum Feindbild erklärt. Ne? Das ist eben nicht nur bei Transmenschen so, sondern überhaupt mit Minderheiten. Ja, also der Film ist thematisch, glaube ich, so ein bisschen breiter erzählt, als es sich jetzt so auf die die Schnelle liest mit diesen Transmenschen. Es geht einfach um Menschen, die nicht so ins Raster der Mehrheitsgesellschaft passen. Und das ist auch das, was mich im Grunde interessiert, auch als Filmemacher natürlich. Mhm. Ja? Also denen einfach ein Forum oder ein Podium zu geben.
Es geht auch zumindest in zwei Fällen auch um Partnerschaft, finde ich auch so wichtig jetzt. Und zwar egal, ob jetzt Transmenschen oder nicht. Ja. Es geht um Kommunikation und um die Nähe und die Wärme, die wir brauchen. Also du erzählst auch, finde ich sehr wichtig an dem Film, Paargeschichten.
Ja. Naja, wenn man das erst nicht für möglich hält, dass ein Transmann eine Partnerin hat, die ganz, ganz normale Hetero ist, also die war verheiratet und hat zwei Kinder, ja. Und die hat sich einfach in diesen Gabriel verliebt und die sind seit langem Paar und das finde ich einfach sehr, sehr beachtenswert, ja. Also das öffnet einfach so ein Weltbild. Also auch für mich als Filmemacher bin ich immer so beglückt, also solche Menschen kennenzulernen und mir ist halt immer auch wichtig, dass da in meisten Fällen auch Freundschaften entstehen. Mhm. Ja? Also, dass wir da Kontakt haben. Jetzt haben wir zusammen die Kinotour und so und das bindet uns auch wieder zusammen. Aber ich kenne auch aus früheren Filmen, dass da Freundschaften entstehen. Also, dass da nicht welche vor die Kamera geholt werden und abgefilmt so. Und das ist mir ein großes Anliegen auch immer.
Denn dieses Leben lebst nur du, die Geschichte von Transmenschen auf dem Land. Und das ist der besondere Zugang von Douglas Wolfsberger in seinem Film. Und ich frage dich erstmal, es ist jetzt ganz offensichtlich auf dem Land eine andere Situation. Das hast du vorhin schon mal angedeutet, als ob man in Berlin lebt oder in Leipzig oder München. Ja. Es ist eine andere Sichtbarkeit da, die nicht immer angenehm ist. Jetzt kommt noch ein Kinofilm dazu. Jetzt kommt deine Kamera dazu. Und du ziehst mit diesem Film rum und du hast ihn so gemacht, dass ihn viele Menschen sehen können und sehen sollten. Wie geht es da deinen Protagonisten nun damit, dieser Öffentlichkeit?
Ja, das ist eine gute Frage, Knut. Ja, ich hoffe, dass es denen gut geht und die nicht angefeindet werden, weil die Absicht war ja oder der Grund, dass die also mir Vertrauen geschenkt haben, dass sie einfach ihre Lebensgeschichte anderen auch öffentlich erzählen wollen, die Schwierigkeiten haben oder denen dieser Mut fehlt. Also ja, die wollen einfach ihre eigene Geschichte sichtbar machen und das rechne ich denen auch sehr hoch an, ne, dass sie den Mut haben, das öffentlich zu machen. Und ich hoffe wirklich, dass wir da gut über die Kinotour und darüber hinaus kommen, ja, also dass da nicht noch mehr Anfeindungen gibt. Wobei ich bei denen, also die das sind starke Persönlichkeiten, ne? Also die lassen sich so leicht nicht unterkriegen, aber man weiß ja nicht, was da so um die rum dann so geredet wird oder vielleicht, ja, also wollen wir das Beste hoffen, ja.
Das sind sie wirklich, also zum Beispiel Gabriel, den wir schon erwähnt haben, wahnsinnig körperbewusst, also der geht immer trainieren und sieht auch klasse aus, wollen wir mal sagen, also richtiger Sportlertyp und erzählt ihm sehr viel auch so offen und so klar reflektierend auch über das andere Leben, das davor gelebte Leben, das ist alles Bestandteil dieser Biografie, ist auch klar, aber ich bewundere das schon und frage mich dann, wie dieser Kontakt dann auch war und dieses Miteinanderreden, gab es da auch Momente des Zögerns oder woher kommt diese Klarheit, diese Bereitschaft zur Reflexion?
Also muss ich sagen, also bei Melina und Dunja und bei Gabriel gab es da nie Momente des Zögerns, weil wir haben uns kennengelernt und die haben sich mir anvertraut und natürlich ist beim Dokumentarfilm, den drehst du ja nicht in 3 Wochen runter, ja, sondern das geht über mehrere also Etappen im Lauf von, weiß nicht, 3 oder 4 Jahren. Ne? Und du musst denen natürlich immer wieder erklären, wieso du immer noch nicht fertig bist mit dem Film, wieso das weitergeht. Und du weißt es ja auch zu dem Zeitpunkt auch selber noch nicht, wie der Film am Ende aussieht. Ja? Also da ist gegenseitiges Vertrauen und halt immer Kontakt halten und so. Die haben aber nie, die haben da nie gezögert oder gesagt, nee, es ist uns zu blöd. Ja?
Oder zu nah, kann ich auch sagen.
Zu nah auch, ja. Das, was natürlich für mich schrecklich wäre. Ne? Also Lisa war da schon zögerlicher, weil sie auch da private Probleme hatte. Ja, und die musste ich schon, das hat immer wieder Überzeugungsarbeit gekostet. Ja.
Aber wir erleben eben auch einmal bei den Geschichten, die erzählt werden, wie viel Unverständnis es gibt, wie selten erkannt wird, überhaupt schon bei den Kindern. Nicht? Also was ist da für eine Entwicklung gerade? Wie können wir helfen? Sondern einfach so, es gibt sie schon, ist eine Phase, das hört man immer wieder. Ja. Aber was ich eben besonders erschütternd fand, das kann ich vielleicht nochmal sagen, bei Melina, die arbeitet ja richtig hart in so einem Betrieb, also direkt an Maschinen, wird hart gearbeitet und da gibt es einen Moment des Mobbings, der ist so unerträglich, so fast skandalös, gemein und niederträchtig. Du hast es sehr schön gedreht, also man sieht sie dann nachher von Weitem so rauchen und kann sich ungefähr vorstellen,
alleine
dann
steht,
was mit ihr vorgeht, bist dann sehr diskret, aber das sind ja Augenblicke, da läuft es im kalten Rücken runter, man merkt nochmal, wir sind längst nicht so weit, wie wir manchmal glauben.
Ja. Du, es gibt da einige Momente in der Drehzeit, wo es mir kalt den Rücken runterlief. Und also nicht immer, was ich vor der Kamera gedreht habe. Das war ja eher weniger an solchen Situationen, also wo einfach dieser Hass rüberkam. Ja. Ich habe das oft, wenn die Kamera dann eingepackt war, habe ich Stimmen gehört von welchen, die sich eben nicht getraut haben, vor der Kamera was zu sagen. Ja. Und das hat mich wirklich tagelang beschäftigt, ja, weil das ging tief in mich rein. Ja. Und vielleicht sollte man über den konservativen Herrn Abler, der sich die konservative Stimme Oberschwabens nennt.
Das ist so auf diesem Hügel, dieses Gespräch.
Ja, genau. Der sagt, solche Menschen kommen in die Hölle, aber ja, man hat ja noch Gelegenheit umzukehren vorher.
Aber richtig knallhart, die Hölle wartet auf euch. Genau. Da denkt man auch, okay.
Aber auch dieser Herr Abler, dem rechne ich hoch an, dass er sich doch dazu bereit erklärt hat, mir das einfach offen zu sagen. Ich habe ihm auch gesagt, wir sind keine Fernsehdoku, wo er mal einen Satz sagen darf und dann kommt ein Kommentar dazu, sondern ich gebe ihm diesen Raum für seine Meinung und für seine Haltung. Und um den habe ich eigentlich am meisten Angst, dass sie den verdreschen. Ja, wie gesagt, ich werde ihn auch immer verteidigen. Ja,
steht zu seinen Überzeugungen.
Genau.
Das ist völlig klar in diesem Film, aber das gilt ihm für den gesamten Film, dass alle da zu ihren Überzeugungen stehen und zu ihrer Identität.
Ja.
Und es ist für mich ein Film, der erzählt ihm vom Leben von Transmenschen auf dem Land. Das ist eine Art Bühne auch. Das ist eine große Öffentlichkeit, mit der sie umgehen müssen. Ja. Und dein Film stellt diese Öffentlichkeit jetzt für alle her, aber in sehr respektvoller Weise. Und ich finde gerade in diesen irren Zeiten der ja oft sehr gehässigen Transfeindlichkeit ist das genau der richtige Film, der Respekt zeigt, noch Liebe für die Menschen, die in deinem Film porträtiert werden. Denn dieses Leben lebst nur du. Der neue Film von Douglas Wolfsberger. Tolle Tour wünsche ich natürlich jetzt mit dem Film. Grüß alle deine Protagonisten und viel Erfolg.
Werde ich ausrichten. Danke, Knut. Danke.
Ich erinnere mich sehr gut, es war so vor 2 Jahren, da haben wir uns schon mal getroffen hier und gesprochen über einen sehr eindrucksvollen Dokumentarfilm, der auch für viel Furore gesorgt hat, weil es ihm gelungen ist, doch in eine Welt hineinzugehen, die normalerweise auf der großen Leinwand nicht vorkommt. Also wir sind bei den Influencern und in dem Falle bei Porn-Influencern, so hieß er auch der Film. Porn-Influencer, ein junges Paar, das sich also vor der Kamera produziert und damit sehr erfolgreich, sehr reich wurde. Ich fand, das war ein faszinierender Einblick in diese Welt. Jetzt kommt sein Spielfilm, sein erster Spielfilm ins Kino und er ist dem Thema auch treu geblieben. Wiederum geht es um Influenzen, wenn man das so ausdrücken kann. Babystar heißt dieser Film und ich freue mich sehr, dass er wieder hier ist. Joscha Bongard, hallo, herzlich willkommen.
Danke, lieber Knut, dass ich wieder hier sein darf. Ich freue mich sehr.
Joscha, also du bleibst bei dem Thema. Wir haben eine Influencerin, das ist Luca Sommer, sehr eindrucksvoll gespielt von Maya Bones. Die kennen wir aus dem Film Die Akademie.
Ja.
Da hat sie so schön die Hauptrolle gespielt. Hier also ist sie
aufstrebende, tolle Schauspielerin.
Das denke ich auch. Sie spielt eine 16-Jährige, also ich glaube ein bisschen unterm Alter, was sie selber hat. Das bringt sie aber sehr gut rüber. Die eben in einer besonderen Situation als Influencerin ist. Vielleicht kannst du das auch mal erklären. Es geht nicht nur darum, dass sie ab und zu sich mal äußert, sondern man kann sagen, ihre Fans leben mit ihr und zwar schon sehr lange.
Genau, weil ihre Eltern seit dem ersten Ultraschallbild eigentlich alles von ihr geteilt haben. Sie ist in eine Family-Vlogger-Familie reingeboren worden. Die Eltern waren davor schon YouTube-Stars, aber nicht so erfolgreich wie mit dem Kind. Und dann kann man ganz viel Kinder-Content machen, Sachen bewerben für Kinder. Das ist ein Riesenmarkt und das haben sie gemacht, bis sie jetzt 16 ist und jetzt sich die Frage stellt, wie geht es denn eigentlich weiter mit unserem Business, wenn wir kein Kind mehr haben?
Also du hast das übrigens, finde ich, sehr schön gelöst. Ist ja ein Hinweis auch auf dieses ganze Merkantile dabei. Also, dass wenn immer eine Marke genannt wird, gibt es so einen Pieps.
Ja.
Oder du hast sie gepixelt, die Marken. Ja. Also das ist ja auch ein sehr deutlicher Hinweis auf die Form des Unterhaltungswesens hier.
Definitiv, genau. Wir haben halt so viele Marken in unserem Leben, dass wenn wir die einfach drin gelassen hätten, hätte keiner gemerkt. Und wir leben natürlich auch einfach in einem System, dem Kapitalismus, in dem Marken und große Konzerne Riesenmacht über uns haben. Und da wollen wir mal so dran kratzen und uns fragen, ob das alles genauso sein muss, wie es jetzt gerade ist.
Also es gibt einen deutlichen Einschnitt irgendwann. Also sie muss ja ständig produzieren, das habe ich dann auch verstanden. Ja. Also man muss
sie ist es auch so gewohnt. Ne? Also für sie ist es vielleicht am Anfang auch gar kein Müssen, sondern das ist ihr normales Leben, so wie wir alle in Familien reingeboren werden und das, was unsere Familien machen, für normal halten.
Aber was ich nach wie vor nicht normal finde, ist bestimmt eine Generationsfrage, dass man damit eben so viel Geld verdienen kann. Das Haus, das du zeigst, das ist ja auch schon mal ein Kunstwerk an sich. Designerhaus, die Räume. Dieser Reichtum, den die haben. Also das ist eben alles verdient mit diesem Kind?
Ja, das mit dem Kind verdient. Lustigerweise ist das das Elternhaus von Roland Emmerich. So. In Sindelfingen steht das. Genau, da ist er aufgewachsen. Die haben damals noch mit Rasenmäher ihr Geld gemacht. Und die Familie Sommer hat das aber durch Social Media gemacht. Und klar, Markenkooperationen generell auf YouTube kriegt man Geld für Werbung, die man davor schaltet. Damit, das sind Multimilliarden-Unternehmungen, also wie nennt sich das, Branche mittlerweile. Ne? Also da wird extrem viel Geld umgesetzt.
Jetzt gibt es natürlich dramaturgisch, muss auch was erzählt werden, außer eben dieses Geschäft zu beschreiben, einen ganz wichtigen Einschnitt. Du sagst schon, sie wird 16, plötzlich hat man ja eben kein Kind mehr. Sie wird auch selbstständiger, fängt auch an, selbst zu handeln. Ja. Also entscheidet sich die Familie, kann man auch sein, soll wieder ein Kind kommen, mit großem Abstand. Und das ist ja, wenn sie jetzt jünger wäre, sowieso ein Problem oft ne, in Familien, wenn da plötzlich noch jemand kommt. Aber ihr kommt ja nur noch was anderes dazu. Das ist ja mehr als Eifersucht.
Ja, sie verliert ihren Platz und ihren USP und die Familie und ihre Wichtigkeit in der ganzen Unternehmung. Und das ist natürlich ein zugespitztes satirisches Drama mit Thriller-Elementen, könnte man sagen. Und das nimmt sie sehr mit. Ich glaube aber, das kann man auch schon in Familien, normalen Familien beobachten. Aber auch natürlich hat man, wenn zum Beispiel zwei Menschen aus einer Familie bekannt sind, auch Rivalitäten.
Ja, klar, also sie weiß, sie wird nicht mehr der Star sein.
Genau.
Das ist völlig klar. Aber wie du das eben erzählst, sagst du zu Recht, hat es was Satirisches, aber eben auch was Unheimliches. Also diese Bilder sind so aufgeladen. Man hat immer das Gefühl, dahinter lauert noch etwas. Sehr streng gebaut, sehr genau ausgeleuchtet, denke ich mir.
Auch herausfordernd auf jeden Fall und eine Zumutung.
Ja. Jakob Sinsel, wollen wir den Kameramann auch mal nennen,
leistet eine tolle Arbeit. Eine ganz tolle Arbeit. Aber generell mein gesamtes Team. Ich habe mit so vielen talentierten, jungen, aufstrebenden Menschen arbeiten dürfen. Und Jakob hat hier eine ganz klare Formsprache, oder wir haben eine ganz klare Formsprache zusammengefunden, über die ich sehr dankbar bin.
Ich finde, die Leistung ist auch das, zum einen, klar, wenn sie sich produziert vor dem Handy, vor der Kamera, dann ist klar, ist sie öffentlich, aber durch eure Bilder ist sie immer öffentlich.
Genau, und das war uns auch ganz wichtig, dass man eben den Zuschauenden auch zum Komplizen oder zur Komplizin macht. Und das macht man eben, indem man ständig das Gefühl erzeugt, dass die Leute, die schauen, voyeuristisch schauen. Ja. Und deswegen arbeiten wir viel mit Totalen, aber in dem Haus gibt es zum Beispiel auch überall Überwachungskameras. Mhm. Das heißt, das ist eine Welt, in der Luca nie nicht auf der Bildfläche ist.
Also eine große Einsamkeit, obwohl drei Leute im Haus sind.
Ja,
das Gefühl,
genau, umgeben, ist der goldene Käfig. Und das ist auch generell was ich nicht nur bei Influencenden in den letzten Jahren kritisch sehe, sondern wir als Gesellschaft ziehen uns sehr stark zurück ins Private. Und das hatten wir schon mal nach der Weimarer Republik, bevor es abgeglitten ist in Faschismus. Und ich glaube, das ist was immer schwierig ist, wenn wir uns als Gesellschaft mehr und mehr zurückziehen und nicht mehr gemeinsam in Kontakt treten oder zum Beispiel ins Kino gehen und andere Leute sehen.
Ja, Babystar ist jetzt der erste Spielfilm von Joscha Bongard, die Geschichte von Luca Sommer, die also als Influencerin groß geworden ist, ein öffentliches Leben geführt hat vor unseren Augen. Und das ist ja auch nicht so weit hergeholt. Also das ist ja keine pure Erfindung. Ne?
Nee, es ist keine Erfindung und wir wurden sogar, würde ich sagen, von der Realität immer wieder überholt. Also wir haben uns Sachen ausgedacht, die dann erst fiktional waren, aber dann geworden sind. Wir hatten recht früh so einen AI-Avatar von ihr selbst mit drin, mit dem sie sich dann anfreundet. Das ist was mittlerweile passiert. Wir alle chatten mit ChatGPT und reden über tiefe innere Konflikte oder Fragen, die wir haben. Genau, und ganz viele auch von den Videos, die wir auf unseren Social-Media-Plattformen in dem Film zeigen, sind eigentlich 1:1 Kopien von von Content, den es auf Social Media so zu sehen gibt. Also wenig davon ist eigentlich ausgedacht.
Was meinst du denn, welchen Einfluss hat das? Zum einen, fangen wir damit mal an, auf die Person selber, die sich da präsentiert. Denn das sehen wir in deinem Film ja schon sehr deutlich, was mit ihr geschieht, wer sie ist und ja, wie ihre Figur, ihre Persönlichkeit geformt wird dadurch.
Ich glaube, wenn man von vornherein daran gewöhnt ist, dass man belohnt wird, wenn man Leistung bringt. Das ist auch ein Thema, was wir an allen unseren Familien finden können, glaube ich. Und das dann aber noch so zugespitzt ist, dass man halt das immer ständig auch vor anderen Leuten ist und von anderen Leuten, die man überhaupt nicht kennt, extrem geliebt wird. Das kann einen nicht kalt lassen. Das hat Einflüsse. Und gerade wissen wir ja, wie stark Kinder formbar sind. Und das wird sich einfach auf die Psyche ausdrücken. Das sehen wir bei Kinderstars Macaulay Culkin, der immer noch nicht ganz klar kommt, glaube ich, auf seine Vergangenheit, der seine Eltern verklagt hat im Nachhinein. Und ich glaube, dass wird einfach spannend und wahrscheinlich leider auch traurig zu sehen sein, wie wir in den nächsten Jahren Kinder, die seit ihrer Geburt auf Social Media stattgefunden haben, sich ausagieren sehen.
Und auf der anderen Seite, du sprichst ja schon auch von den Leuten, die das dann wahrnehmen, also das Publikum, und das wird am Anfang auch sehr schön eingeführt. Also da gibt es ja dann so einen Besuch zu Hause oder so beim Star. Das sind die jungen Mädchen, die ja total begeistert sind. Und ich fand das auch interessant, weil damit spiegelst du ja auch, was passiert mit denen wiederum. Denn das ist ein menschliches Bedürfnis. Sie suchen jemanden, der so ist wie sie und der ihnen auch Rat gibt.
Ich will das auch gar nicht alles verteufeln, was auf Social Media passiert. Es ist ja total toll, dass man Vorbilder hat. Also ich würde sagen, zum Beispiel die queere Community hat extrem davon profitiert, dass es Social Media gibt. Generell marginalisierte Gruppen können extreme Power daraus ziehen. Es ist halt nur die Frage, wie man das alles macht und in welchem Umfang. Und ich glaube, wir sollten Social Media nicht verbieten oder verteufeln, sondern wir müssen einfach damit lernen, umzugehen als Gesellschaft. Wir müssen weniger wahrscheinlich darauf stattfinden und uns immer noch weiterhin treffen. Mhm. Und ich glaube schon auch, dass die Etikette, die immer Netzetikette genannt wurde, auch wieder steigen muss. Also ich finde zum Beispiel eine Klarnamenpflicht schon auch durchaus interessant, dass nicht jeder einfach seinen Rotz irgendwo hinschmeißen kann. Vor allem, wenn man sich auch überlegt, dass das ja mittlerweile auch als Waffe aus dem Ausland gegen Gesellschaften genutzt wird, dass politisch beeinflusst wird und viele Menschen, glaube ich, in Deutschland durchaus schlechter drauf sind, als sie drauf sein müssten.
Obwohl ich wirklich ein großer Anhänger bin von absoluter Freiheit, so viel Freiheit wie möglich, würde ich sagen, der ein oder andere könnte so ein Verbot für Social Media auch vertragen, zum Beispiel Trump, der in einer Nacht über 50 Posts raushaut und man denkt, was macht denn der Mann, der muss irgendwie auch regieren.
Der hatte dieses Verbot ja schon mal, das wurde dann von seinem kurzweiligen Freund Elon mal wieder zurückgenommen.
Gebracht hat es nichts. Nochmal zurück zu Luca selber, also zu Maya Bones, weil was ich so schön finde in ihrem Spiel, sie bringt zum einen ganz klar rüber ihre Macht. Sie weiß das. Also diese Szene im Hotel ist so toll, ne? Wo sie den Mann da zusammenfaltet und sagt, ein falsches Wort und kein Mensch geht hier mehr in dieses Hotel. Super Szene. Ja. Auf der anderen Seite ist ihre Rebellion, wird das so nennen, fein dosiert. Es ist nicht so, dass sie total ausbricht. Es gibt eine große, tolle Szene, wo sie dann wirklich mal richtig verrückt spielt. Aber das ist nicht typisch. Es sind so eher kleine Schritte.
Ja, ich glaube, da war mir dann die Realität schon wichtig, weil ich glaube, wenn man auch so, also nimmt man mal zum Beispiel an, dass jemand aus einer Sekte raus möchte, dann wären das auch kleine Rebellionen oder kleine Ausstiegsmöglichkeiten sein, die man sich sucht und nicht immer direkt ins Volle und Ganze. Und außerdem ist Luca für mich eine sehr depressive Figur, die halt einfach unter diesem ganzen Druck sehr leidet. Wir haben immer viel über die 5 Phasen der Trauer auch gesprochen, die sich in ihr und auch in dem Film so leicht abbilden. Aber die Depression ist schon das, was überwiegt in ihr, und daraus zu rebellieren, weiß, glaube ich, jeder, der schon mal da drin war, ist schwierig.
Trotzdem finde ich, der Film erinnert ja auch an Haneke, erinnert auch an David Lynch manchmal, finde ich, in den schönsten Momenten. Aber auf der anderen Seite, es ist nicht völlig hoffnungslos, auch wenn du jetzt sprichst von einer Depression, die teilt sich schon mit, sondern ich sage mal ganz klar, es gibt einen Ausweg, und der erste wäre abschalten, raus.
Na klar, und ich glaube, das ist auch das Wichtige. Wir müssen generell einfach positive Geschichten versuchen zu erzählen, auch obwohl das jetzt sehr destruktiv ist, würde ich sagen, auf eine Art. Aber wir müssen generell, glaube ich, als Gesellschaft zusammen positive Geschichten finden, und wir können alles, was wir wollen, wenn auch nur vielleicht im Kleinen, aber wir können alles auch verändern und wir können alles verbessern. Wir können uns entscheiden, wie wir mit der AI umgehen in den nächsten Jahren. Wir müssen es halt nur machen.
Mit dieser schönen emanzipatorischen Botschaft gehen wir jetzt aus diesem Gespräch heraus. Babystar ist jetzt also im Kino zu sehen. Der erste Spielfilm von Joscha Bongard gehört für mich unbedingt zusammen mit dem Dokumentarfilm Pornfluencer, und es könnte ja eine Trilogie werden. Also vielleicht
schauen wir mal,
wird der nächste Film bei dem Thema bleiben. Vielen Dank dir, schön, dass du da warst.
Ganz, ganz herzlichen Dank.
Erwachsene machen sowas. Es ist ein Geheimnis.
Was machen Erwachsene?
Ein Geheimnis.
Es war eine große, schöne Sensation beim Festival Achtung Berlin, das wir hier auch vorgestellt haben, das jetzt zu Ende gegangen ist, und hat einen Film 4 Preise abgefasst, darunter für die beste Darstellerin. Es ist der Film Luisa, und über den will ich gleich sprechen mit der Regisseurin. Besonders schön ist eben, dass die Hauptdarstellerin vom inklusiven Ensemble in Hamburg, vom Ensemble Meine Damen und Herren, Celina Scharf, den Preis bekommen hat als beste Darstellerin. Und das ist bisher so noch nie geschehen. Also noch nie hat eine Schauspielerin mit einer Behinderung die diesen Preis bekommen. Wurde höchste Zeit und es ist ein sehr sehenswerter Film. Luisa ist jetzt im Kino zu sehen. Ein Film, der beim Achtung Berlin Festival, ich habe es ja schon gesagt, 4 Preise einheimsen konnte. Und ich freue mich jetzt sehr, dass ich mit der Regisseurin reden kann über Luisa mit Julia Rösler, die ich erstmal herzlich grüße. Hallo.
Hallo.
Ja, Julia ist jetzt unterwegs natürlich mit diesem Film, der ist gerade angelaufen, ist schon auf verschiedenen Festivals gelaufen, hat auch schon verschiedene Preise gewonnen. Jetzt ist die Kinotour. Schön, dass du ein paar Minuten für uns Zeit hast, Julia. Und vielleicht sollten wir erstmal beschreiben, wen Celina Scharf da eigentlich spielt. Also diese Luisa ist eine sehr lebensfrohe junge Frau, lebt in einer Einrichtung, in einer geschützten Einrichtung mit anderen Menschen mit Behinderung zusammen. Und man kann eigentlich sagen, wenn man sie sieht, wenn man sie kennenlernt, hat man das Gefühl, sie ist ein glücklicher Mensch. Jedenfalls hatte ich diesen Eindruck.
Ja, das war uns wichtig, eine junge Frau zu zeigen, die eigentlich so gerade dabei ist, aufzubrechen, ins Erwachsenenleben herauszufinden. Was bedeutet es eigentlich, die neugierig ist, die gerne flirtet, die gerne in Kontakt mit anderen Menschen ist?
Und dann geschieht etwas, was nicht vorgesehen ist. Sie hat auch einen Freund, muss man sagen, nicht der Anton. Und dann passiert ja etwas, was so im Lebensplan nicht vorgesehen ist, auch nicht in dieser Einrichtung. Und ich finde das einen ganz wichtigen Schritt, auch darauf mal hinzuweisen, es kann ihm so etwas geschehen. Vielleicht kannst du uns das mal schildern.
Ja, in dem Film geht es ja um sexualisierte Gewalt und um Missbrauch. Und während unserer Recherchen haben wir gelernt, dass Frauen mit Behinderung eben sehr viel häufiger von sexualisierter Gewalt betroffen sind als der weibliche Bevölkerungsdurchschnitt, nämlich 2 bis 3-mal so häufig. Deswegen wollten wir dieses Thema aufgreifen. Wir lernen Luisa eben als diese fröhliche junge Frau kennen und irgendwann wird sie immer stiller. Und vorher können wir schon sehr viele verschiedene Grenzverletzungen in dieser Wohneinrichtung beobachten und merken, irgendwie gibt es doch relativ viele Dinge, die uns merkwürdig vorkommen. Ja, und dann stellt sich raus, dass Luisa schwanger ist und sie selber sagt eben nicht, wie es zu dieser Schwangerschaft gekommen ist. Aber es ist klar, ihr Freund Anton ist zeugungsunfähig.
Also Anton kann es nicht gewesen sein. Das ist völlig klar von Anfang an, auch in eurem Film. Und dann ist das ja auch eine Art von Ermittlung. Also man muss ja herausfinden, was ist da geschehen. Und jetzt könnte man sagen, ist das jetzt ein Einzelfall? Du hast es ja schon angedeutet, ist es ganz offensichtlich nicht. Also dieses Thema muss euch ja auch sehr, sehr wichtig gewesen sein.
Ja, das hat uns selber auch schockiert, dass wir vor den Recherchen zu diesem Film gar nichts darüber wussten. Mhm. Und das, obwohl ja eigentlich hinlänglich bekannt ist, wie viel es Missbrauch in Institutionen gibt. Und trotzdem konnten wir uns nicht vorstellen, dass das eben auch so regelhaft in Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderung passiert.
Jetzt finde ich ganz wichtig in eurem Film, dass es immer darum geht, das ist ja sozusagen ja vielleicht so das zweite Thema, die Frage, es geht ja auch um ein selbstbestimmtes Leben. Also es ist immer die Frage, was muss Luisa eigentlich sagen? Was will sie sagen? Was kann sie sagen? Also ich finde das ganz, ganz schwierig und auch sehr sensibel. Erzählt. Nicht? Man geht hier mit Menschen um und man muss auch die Bedürfnisse und die Gefühle dieses Menschen ernst nehmen.
Ja, uns war es sehr wichtig, Luisa als eine Person zu zeigen, die auch sehr eigenständig Entscheidungen trifft und trotzdem ist der Moment, über diesen Missbrauch zu sprechen oder dieser Prozess eben auch ein sehr komplexer, da hängen ja viele Themen dran. Wir wissen ja, dass gerade Missbrauchsopfer auch oft mit eigenen Schamgefühlen zu kämpfen haben. Sie ist in einer Beziehung, das heißt, dafür bedeutet es auch sehr viel. Und es ist auch schwierig, dafür die richtigen Worte zu finden. Und trotzdem war es uns wichtig, das eben als einen sehr bewussten, eigenständigen Prozess auch von Luisa zu zeigen. Und irgendwann gibt es dann eben auch den Moment, wo sie sich ihrer Umwelt mitteilt.
Wie beschreibst du dann in diesem Film das Verhalten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in dieser Einrichtung? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sind die genug sensibilisiert? Achten sie drauf? Wissen sie, wie man damit umgeht? Also das wird ja alles miterzählt.
Genau. Da haben wir in unseren Recherchen viel beobachten können. Zum einen war es uns wichtig zu erzählen, dass da sehr viele Menschen sind, die sehr empathisch ihrer Arbeit nachgehen und eigentlich sehr engagiert und motiviert auch sich dort einbringen. Und gleichzeitig gibt es eben sehr viele strukturelle Probleme, würde ich sagen, in denen es eben nicht darum geht, den Menschen möglichst autonomes Leben zu ermöglichen, beziehungsweise auch die Intimitätsgrenzen zu wahren. Das heißt, permanent gibt es Grenzverletzungen und das zeigen wir eben auch in dem Film. Und auch für die BetreuerInnen ist ein großes Thema, wie lebt man eigentlich ein richtiges Verhältnis von Nähe und Distanz? Da gibt es eben auch einen großen Graubereich.
Und das wird, finde ich, in dem Film sehr, sehr sensibel erzählt. Julia, ist ja ganz wichtig, dass man so einen Film nicht über die Menschen macht, sondern mit den Menschen macht. Also das macht dann dieses Projekt auch so, wie ich finde, ganz aufregend. Also es ist ein echtes, inklusives Projekt. Ihr habt mit Menschen in der Einrichtung gearbeitet. Wie ist das abgelaufen?
Wir haben für diesen Film mit dem inklusiven Ensemble Meine Damen und Herren aus Hamburg zusammengearbeitet. Das ist ein Ensemble mit professionellen SchauspielerInnen, die schon mehr als 20 Jahre lang in diesem Feld arbeiten. Und das war für uns eine super Zusammenarbeit, weil die eben eine große Expertise haben, auch im künstlerischen Arbeiten, viel mehr wussten, worauf man achten kann, wie man Barrieren abbaut als wir. Und davon haben wir sehr profitiert.
Und der Star des Films ist eben Celina Scharf, ausgezeichnet jetzt als beste Darstellerin. Erstmal die Frage, wie hat sie überhaupt reagiert auf diese Auszeichnung?
Ach, sie hat sich wahnsinnig gefreut. Sie hat sich wahnsinnig gefreut. Sie hat eine ganz tolle Rede auf der Bühne dann auch gehalten, um ihren Dank auszudrücken. Und das war ein sehr, sehr schöner, besonderer Moment.
Und dann die Frage eben, was war das für euch jetzt, also auch für alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen von dir, für eine Erfahrung jetzt gemeinsam mit den Menschen mit Behinderungen eine solche Geschichte zu erzählen und dann auch dafür belohnt zu werden natürlich. Aber was ist das für ein Prozess auch für euch gewesen?
Das ist ja durchaus ein Prozess. Ich bin als Produzentin beteiligt, der auch mit verschiedenen Risiken behaftet ist. Und wo wir auch aufgeregt waren zwischendrin und nicht wussten immer, ob das gelingen wird. Aber jetzt können wir eben voller Überzeugung sagen, dass das ist gelungen und das kann auch ganz vielen anderen Menschen gelingen. Also man kann absolut in Deutschland inklusive Filme produzieren, man muss das nur wollen.
Ihr habt es gewollt und ihr seid dafür belohnt worden. Zum einen mit diesen 4 Preisen darunter, auch fürs beste Kostüm, fand ich auch interessant übrigens.
Ich glaube, es war bestes Kostüm, beste Hauptdarstellerin, beste Produktion und bestes Drehbuch.
Bestes Drehbuch. Also ganz herzlichen Glückwunsch dazu auch nochmal und natürlich Glückwunsch zu diesem Film, Luisa, der ein neues Feld betritt, finde ich, in der deutschen Filmbranche. Dafür auch ganz herzlichen Dank. Jetzt ist Luisa im Kino zu sehen und ich denke mir auch nicht nur wichtig für Leute, die eben auch damit zu tun haben, also mit Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, sondern eben auch ganz normal fürs Publikum, um zu sehen, da sind Menschen mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Schmerzen, mit ihren Hoffnungen und mit ihren Träumen und von denen wird sehr lebendig, sehr mitreißend. Übrigens manchmal auch mit so einem grimmigen Humor erzählt, das wollen wir nicht vergessen. Das ist nicht nur ein total bierernster Film, sondern da gibt es auch so eine Heiterkeit, finde ich. Also nicht zuletzt geht die aus von den tollen Darstellern und Darstellerinnen. Ich danke dir ganz herzlich und viel Erfolg jetzt auf der Kinotour. Julia Rösler war das über Luisa. Dankeschön.
Vielen Dank.
Und dies war es auch schon wieder mit 12 Uhr mittags, unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Ihnen allen ein schönes Kinowochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.